Deutschlandfunk.
So lange hat's nur gedauert, bis das umstrittene Mercosur-Abkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Staaten beschlossen wurde.
This marks a truly important moment.
Wenn das Abkommen in Kraft tritt, dann kommt das ganze günstige Rindfleisch alles hier hoch.
We are creating the largest free trade zone in the world.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fliegt diese Woche nach Paraguay, um's zu unterzeichnen. Und ihr macht das Sorgen.
Diese Entscheidung zum Mercosur-Abkommen ist einfach nochmal ein weiterer Schlag ins Gesicht, der auch einfach irgendwie Angst macht, wie es mit unseren Höfen weitergeht.
Dorothee ist Rinderhalterin und lehnt das Abkommen ab, so wie viele weitere Landwirtinnen. Wir fragen uns heute, was bringt Mercosur und was ist dran an der Kritik an dem Abkommen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Rahel Klein.
Hi. Ein aktuelles Thema, dazu persönliche Perspektiven und die Hintergründe, das bekommt ihr bei Unboxing News. Heute ist Montag, der 12. Januar.
Europe is sending a strong signal. We are serious about our priorities and this landmark deal will create growth, opportunities and greater prosperity for European citizens and businesses.
Ursula von der Leyen ist optimistisch. Mercosur werde Wachstum, Chancen und mehr Wohlstand für die europäischen Bürgerinnen und Unternehmen schaffen. Am Freitag hat die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten für Mercosur gestimmt. Das Abkommen zwischen der EU und Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay wird die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Es soll den Handel zwischen Europa und diesen vier südamerikanischen Ländern erleichtern. Über mehrere Jahre hinweg sollen rund 90% der aktuell geltenden Zölle abgebaut werden. Auf europäische Autos gelten im Moment zum Beispiel bis zu 35% Zölle. Umgekehrt kann beispielsweise Rindfleisch aus Südamerika zu einem niedrigeren Zollsatz nach Europa eingeführt werden. Wenn auch in einem begrenzten Umfang. Was das für uns VerbraucherInnen heißen könnte, das kann sie uns sagen.
Ich bin Jule Reimer und ich arbeite im Bereich Wirtschaft und Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk in Köln.
Wie lange verfolgt Jule Mercosur schon?
Seit Anbeginn, 1999.
Also sehr lange schon. Träumst du schon davon?
Nein, aber ich war eben öfters in Brasilien und ich kenne ganz gut beide Seiten.
Aber warum hat es über ein Vierteljahrhundert gedauert, bis man sich auf dieses Abkommen einigen konnte?
Erstens sind Verhandlungen zwischen Staatengemeinschaften, sind ja vier Staaten in Lateinamerika und unsere ja mittlerweile 27 Staaten in der EU, immer komplexer, als wenn mit einem Land verhandelt wird. Zweitens hatte die Europäische Union zwischendurch andere Prioritäten, nämlich ein Freihandelsabkommen mit Kanada oder auch lange wurde mit den USA verhandelt, TTIP. USA sind wirtschaftlich um Längen wichtiger und dieses Abkommen berücksichtigte Klimaschutz nicht. 1999 war eine andere Zeit. Klimaschutz war was für Spezialisten. Dann kam das Pariser Klimaschutzabkommen, damit auch verbindlichere Ziele für Klimaschutz. Und dann musste man nochmal neu verhandeln. Und jetzt hat natürlich auch der geopolitische Druck eine Beschleunigung bewirkt, weil ja die USA sich im Grunde genommen von den Europäern abwenden. Und die Lateinamerikaner mögen auch nicht alles, was Trump da so in Lateinamerika macht. Man brauchte neue Partner.
Okay, also diese Partner sollen dann jetzt mit Mercosur kommen. Welche Branchen dürften denn da am meisten von profitieren? Vielleicht auch mal von deutscher Perspektive aus.
Also von deutscher Perspektive ist das vor allen Dingen Autoindustrie, Maschinenbau, Pharma- und Chemiebranche. Das gilt auch für die gesamte Europäische Union, aber dort sind diese Branchen halt nicht so stark. Es gibt eine gegenseitige Öffnung für staatliche Infrastrukturaufträge. Brücken bauen in Brasilien oder eventuell auch eine U-Bahn betreiben, ähnliche Dinge. Brasilien wiederum liefert ja auch viel Rohstoffe, mineralische Rohstoffe, Bauxit für Aluminium, seltene Erden, Zellstoff für Papier, auch viele Agrarrohstoffe. Soja zum Beispiel ist schon lang zollfrei, ist jetzt von dieser Zollsenkung nicht so stark betroffen, aber trägt natürlich alles dazu bei, die Produktion hier anzukurbeln, vor allen Dingen auch von verarbeiteten Lebensmitteln bei uns.
Und wie werden wir Verbraucherinnen, Verbraucher Mercosur bemerken? Vielleicht auch im Supermarkt?
Das wissen wir noch nicht, weil das ja nur funktioniert, wenn die hiesige Ernährungsindustrie, die die Rohstoffe verarbeitet, die importiert werden, die Preissenkung weitergibt oder auch die Importeure, die hier den argentinischen Wein verkaufen wollen, muss man abwarten.
Das heißt, potenziell könnte es aber billiger werden, wenn Zölle wegfallen und beispielsweise argentinisches Rindfleisch dann im Supermarkt günstiger ist.
Ja, wobei es keinen komplett freien Handel geben wird, denn bei Handelsabkommen können beide Seiten sogenannte sensible Güter oder Produktgruppen aushandeln. Die Europäische Union hat das für Rindfleisch, Geflügel, Zucker und Ethanol, das ist Biosprit aus Zuckerrohr, getan. Und wenn sich da irgendwie die Preise verzerren würden, wenn es zu billig wird, sind da bestimmte Bremsen eingebaut.
Was heißt das dann, bestimmte Bremsen? Wie funktioniert das dann?
Die Europäische Union kann eine Untersuchung initiieren. Da wird erstmal geguckt, woran liegt das? Besteht vielleicht der Verdacht, dass die Lateinamerikaner da Dumping betreiben? Und dann kann sie zum Beispiel auch diese billigen Zollkontingente wieder einschränken.
Und diese geplanten niedrigeren Zölle, die machen ihr und vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen Angst.
Ich bin Dorothee Sterz. Ich arbeite auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Sachsen im Bereich Mutterkuhhaltung und Ackerbau. Und ich bin außerdem politisch aktiv in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Dorothee arbeitet in einem mittelgroßen Betrieb. Sie produzieren Rindfleisch, bauen Sonnenblumen, Raps, Buchweizen an. Wie viel Uhr ist sie heute aufgestanden?
Um 6.
Und dann hast du was gemacht?
Also normalerweise fange ich meinen Tag damit an, erstmal die Tiere zu füttern und dort einzustreuen. Und dann schaue ich, ob alles in Ordnung ist, ob eine Kuh gekalbt hat. Das ist jetzt im Winter gerade Saison, da wird die ganze Herde einmal kalben. Und genau, da braucht man immer viel Aufmerksamkeit, um zu gucken, ob es allen gut geht.
Das klingt aber nach einer richtig schönen Zeit, wenn ihr dann ganz viele kleine Kälbchen da habt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr beliebte Zeit für Besucher.
Kälbchen sind toll. Mercosur in Dorothees Augen nicht. Was hat sie gedacht, als die EU am Freitag ihr Go gegeben hat?
Ja, ich war enttäuscht auf jeden Fall, weil es uns gerade als Mutterkuhhalter geht es insgesamt gerade nicht gut. Dadurch, dass die Erzeugerpreise sowohl für Rindfleisch als auch die Getreideprodukte einfach langanhaltend niedrig sind. Und diese Entscheidung zum Mercosur-Abkommen ist einfach nochmal ein weiterer Schlag ins Gesicht, der auch einfach uns Unsicherheit für unseren Absatz von den Produkten bedeutet und ja auch einfach irgendwie Angst macht, wie es mit unseren Höfen weitergeht.
Was genau macht euch Angst? Was steht da für euch auf dem Spiel?
Genau, also das Mercosur-Abkommen ist ja ein Handelsabkommen, wo mit den Mercosur-Staaten in Lateinamerika Produkte von der Steuer befreit werden. Und da geht es unter anderem um Rindfleisch. Und das bedeutet, dass quasi aus den Mercosur-Staaten billiges Rindfleisch, was zu ganz anderen Standards als hier in Europa produziert wurde, in die EU importiert wird und damit halt mit unserem Rindfleisch, was wir hier produzieren, konkurriert im Preis. Und da will jetzt eh schon in Deutschland bei einer 100%igen Rindfleisch Selbstversorgung sind, heißt das automatisch, wenn noch mehr Fleisch reinkommt auf den Markt, muss da eine Preissenkung stattfinden. Und das ist einfach für unsere Betriebe jetzt gerade eh schon eine schwierige Situation.
Was bedeutet 100%ige Rindfleischversorgung? Also es ist genug Rindfleisch für die Nachfrage da, oder wie meinst du das?
Genau, dass so viel Rindfleisch, wie wir in Deutschland produzieren, so viel verbrauchen wir auch. Das heißen die 100%.
Okay, und das heißt, wenn mehr Rindfleisch reinkommt, dann könnte das die Preise, so eure Befürchtung, senken?
Weil der Markt dann übersättigt ist, genau.
Und wo verkauft ihr euer Rindfleisch denn? Also was würde jetzt passieren, wenn, weiß ich nicht, mehr Rindfleisch günstiger aus Argentinien kommen würde? Wo würde das konkret verdrängt? Dann im Supermarkt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also das Rindfleisch, was über die Mercosur-Staaten reinkommen würde, würde über die Supermärkte dann laufen, weil das alles quasi große Verarbeitungsunternehmen sind und die arbeiten auch mit großen Einzelhandelsketten zusammen. Und unser Rindfleisch, was wir produzieren am Hof, geht also nur zum Teil über eine Direktvermarktung. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Mhm. Und zum großen Teil verkaufen wir das auch an Schlachtunternehmen. Und damit würde das auch in Konkurrenz stehen. Im Supermarktregal mit dem billigeren Produkt, was daneben liegt.
Es sollen deutlich weniger Zölle anfallen. Gleichzeitig hat die EU ja in das Abkommen mit reinverhandelt, dass die EU-Kommission eingreifen darf, wenn Südamerikas Exporteure den Markt mit sehr, sehr günstigen Preisen zu stark beeinflussen. Ist das für dich eine gute Nachricht und doch vielleicht auch eine Sicherung, dass es nicht so schlimm kommt?
Also, dass überhaupt drüber nachgedacht wurde, ist erstmal eine gute Nachricht. Allerdings muss man sagen, dass solche Schutzmaßnahmen in der Vergangenheit, auch mit zum Beispiel Abkommen in der Ukraine, einfach immer zu spät kamen, weil diese Mechanismen einfach zu lang brauchen, um wirklich zu greifen. Also genau, wir kennen diese Schutzmaßnahmen schon aus anderen Zollbefreiungen und da hat es bisher noch nicht funktioniert. Deswegen bin ich da noch relativ kritisch.
Welche Rolle spielt da Tierwohl auch, wenn man jetzt sich überlegt, okay, es kommt vielleicht mehr Fleisch aus dann Südamerika auch. Da gelten zum Teil auch andere Standards. Jetzt sind Preise ja das eine. Welche Bedenken hast du mit Blick auf Tierwohl?
Ja, auch große Bedenken, weil in den Mercosur-Staaten darf Antibiotika als Wachstumsanreger verwendet werden, was einmal für das Tierwohl eine wirklich schlimme Vorstellung ist und dann natürlich auch für uns Menschen eine Gefahr bedeutet, weil Antibiotikaresistenzen ja schon ein ernstzunehmendes Problem sind. Hm. Ja, und wir auch einfach die Tierwohlstandards, die wir in der EU eigentlich gerade aufbauen, damit noch mal verbessern würden, wenn dieses Mercosur-Abkommen kommt und dadurch Fleisch importiert wird, was viel schlechtere Standards hat, als wir jetzt schon aufbauen konnten in der EU.
Ist Mercosur, glaubst du, für euch eine existenzielle Frage?
Ich denke, es ist keine existenzielle Frage ausschließlich Mercosur, aber dadurch, dass es in diese Gemengelage mit reinspielt, muss ich einfach als Rinderhalterin Mercosur ablehnen.
Zum Beispiel, weil die Erzeugerpreise, also das, was eine Landwirtin fürs Fleisch oder die Milch bekommt, die Produktionskosten zum Teil jetzt schon übersteigen. Der Deutsche Bauernverband sieht Mercosur deshalb kritisch und fordert, dass bei den Agrarbedingungen nachverhandelt wird. Die Bauern fürchten, dass sie im Wettbewerb mit Südamerika sonst nicht mehr standhalten können. Wie blickt meine Kollegin und Mercosur-Expertin Jule Reimer da drauf? Ist diese Sorge, zum Beispiel mit Blick aufs Rindfleisch, berechtigt?
Man muss berücksichtigen, dass Rindfleisch zum günstigen Zollsatz nur in einer Menge von 99.000 Tonnen importiert werden darf nach derzeitigem Stand. Das sind 1,2% des Verbrauchs in der Europäischen Union. Das ist eine relativ geringe Zahl. Bei den Bioproduzenten kann es aber sein, dass die in einer besonderen Konkurrenzsituation sind. Wegen der Qualität zum Beispiel. Die Brasilianer, die haben da irgendwie Tausende von Hektar. Die können sozusagen für lau sehr billig sogenanntes Bio-Rindfleisch produzieren oder von einer sehr hohen Qualität. Mhm. Die Biohöfe müssen ja auch alle ihr Futter selbst produzieren. Die dürfen nicht einfach importiertes Futter nutzen. Das heißt, dieser Effekt, dass vielleicht billigere Rohstoffe hier reinkommen, den können die auch nicht nutzen. Aber wie gesagt, es gibt durchaus diesen Effekt, dass die Europäische Union da sogenannte Preisträger eingebaut hat, dass sie also, wenn die Preise zu sehr in den Keller gehen, reagieren kann. Bei den französischen Landwirten, da ist ja die Sorge eben auch sehr groß, dass die Rinderhalter unter dem Import leiden könnten.
Jetzt hat Dorothee, die Landwirtin, mit der wir gesprochen haben, gesagt, in der Vergangenheit hat das nicht richtig funktioniert oder immer zu spät, wenn solche Sicherungsmechanismen eingebaut wurden, weil dann es zu lange dauert, bis die EU-Kommission da drauf guckt und dann die Preise eben schon im Keller sind und so. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist auch in diesem Abkommen geändert. Also die Europäische Union kann da gegebenenfalls binnen 3 Wochen schon die erste Handbremse ansetzen.
Was würdest du sagen, bedeutet Mercosur für die deutsche Landwirtschaft insgesamt? Es gab ja wirklich lautstarke Proteste von Landwirtschaftsverbänden, dass viele Landwirte ja einen Preiskampf befürchten, wo sie nicht wirklich bestehen können. Also würdest du sagen, dass das Abkommen insgesamt ein Risiko ist für die deutsche Landwirtschaft?
Insgesamt nicht. Man muss in Deutschland immer Agrarwirtschaft zusammen mit der Ernährungsindustrie denken. Und beide zusammengenommen machen den viertgrößten Agrarexporteur der Welt aus. Also Deutschland ist der viertgrößte Exporteur für Agrarwirtschaft. Rohstoffe als auch für verarbeitete Lebensmittel. Und da mischen auch die großen Agrargenossenschaften zum Beispiel mit. Das heißt, die können da sehr viel Geld verdienen. Auch die großen Agrarbetriebe in Deutschland sind wettbewerbsfähig. Das erklärt im Übrigen auch, dass der Deutsche Bauernverband laut Kritik übt, aber letztendlich das Abkommen wollte. Und auch die Ernährungsindustrie erhofft sich da mehr Gewinn, als dass sie das fürchtet. Gilt jetzt für Deutschland. Die kleinen Agrarunternehmen, die kleinen Unternehmen, die Bauern, die werden Probleme haben. Aber das ist dann weniger der Preisdruck, der über Mercosur kommt, sondern das hängt davon ab, wie jetzt künftig die Subventionsmittel im Rahmen der EU-Agrarreform verteilt werden. Ob die weiterhin hauptsächlich größere Unternehmen begünstigen, ob die vielleicht stärker auch an Erhalt der Kulturlandschaft gebunden werden. Und darum wird gerade gerungen. Mhm.
Jetzt gibt's ja auch die Kritik, dass durch Mercosur bei uns Produkte auf den Markt kommen könnten, die nicht den strengen EU-Standards für Lebensmittelsicherheit und Tier- und Pflanzenschutz entsprechen. Ne? Also Obst und Gemüse, was mit nicht hier erlaubten Pestiziden behandelt wurde. Oder Fleisch von Tieren, bei denen Antibiotika als Wachstumsbeschleuniger während der Mast eingesetzt wurden. Siehst du die Gefahr auch?
Nein, die sehe ich eigentlich nicht. Erstens mal gibt es auf internationaler Ebene Abkommen, die genau dies regeln, um das zu vermeiden. Das Zweite ist tatsächlich in Brasilien, in der Tierhaltung gelten andere Stallgrößen als bei uns, in den USA im Übrigen auch. Ne? Die EU-Kommission hat jetzt deutlich gemacht, dass sie stärkere Kontrollen der Einfuhren aus Südamerika einführen will, etwa auf Pestizidrückstände. Das kostet Geld, muss man jetzt auch noch mal abwarten. Dann kontrolliert die EU-Kommission, also Veterinäre der EU kontrollieren Schlachthöfe in Lateinamerika, in Brasilien, die exportieren wollen. Die gucken auch auf Antibiotika-Reste, muss man ja sagen, ne? Wenn die da vorhanden sein sollten. Und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt Wild West einziehen würde.
Gleichzeitig gibt's noch eine Befürchtung. Also ich gehe mit dir alle Befürchtungen und die Kritik einmal durch. Und dann kannst du gucken, was du hier vom Tisch räumen kannst. Mit Blick auf die Umwelt, ne? Dass Mercosur in Südamerika dafür sorgt, dass die Fleischproduktion da weiter steigt beispielsweise. Dass die Umwelt weiter zerstört wird, Regenwald gerodet wird für den Anbau von Soja und auch Tierhaltungsflächen. Ist diese Sorge berechtigt?
Es gibt ja nicht nur Soja- und Rinderhaltung. Auch wegen Bergbau, Holzplantagen wird natürlich Regenwald oder Natur abgeholzt. Und es gibt Untersuchungen der ETH Zürich und der TU München, die bestätigen, dass die Ausweitung von Freihandel immer zu mehr Raubbau an der Natur führt, wenn es keine Schutzmechanismen gibt. Im Mercosur ist zum Beispiel ein Schutzmechanismus, dass die Staaten alle im Pariser Klimaschutzabkommen konstruktiv mitarbeiten müssen. In der brasilianischen Gesetzgebung wird die Amazonasregion auch besser geschützt. Aber das Problem ist, es gibt andere Flächen wie der Cerrado, die Savanne in Zentralbrasilien. Dann weichen dann die Sojaproduzenten hin aus. Und die EU-Entwaldungsverordnung für entwaldungsfreie Lieferketten, also dass keine Importe reinkommen dürfen von Flächen, die abgeholzt wurden für Soja oder für Rinderhaltung, Kakao etc. Die ist gerade, muss man dazu sagen, auf Drängen des Deutschen Bauernverbandes und der deutschen Waldeigentümer verwässert worden. Obwohl das eigentlich eine Verordnung ist, die hier eigentlich auch sozusagen den Wettbewerb schützen würde.
Das heißt, man kann schon sagen, das kann Umweltfolgen haben auf jeden Fall.
Also man muss ein bisschen abwarten, inwieweit diese Schutzmechanismen, die da eingebaut sind, auch wirklich greifen.
Wie geht's jetzt weiter? Wann gehst du davon aus, dass dieses Abkommen wirklich jetzt konkret was ändert? Es muss ja auch noch unterzeichnet werden.
Genau, es muss unterzeichnet werden. Das Europäische Parlament muss noch zustimmen. Das gilt als im Grunde genommen gekauft. Gleichwohl ja auch Mitgliedstaaten wie Frankreich, Ungarn, Polen, Irland und Österreich unter der Abstimmung bei den Mitgliedstaaten dagegen gestimmt haben. Es steht noch ein bisschen im Raum, ob eventuell es eine Klage geben könnte vor dem Europäischen Gerichtshof. Aber grundsätzlich, das Abkommen wird die Wirkung, wenn, dann sehr langsam entfalten. Denn zum Beispiel diese Zölle, die werden alle schrittweise über die Dauer binnen 10 bis 15 Jahren fallen. Also das dauert noch.
Fazit deins zum Schluss. Ist das Mercosur-Abkommen eine Chance oder nicht?
Ja, ich halte es jetzt für eine Chance und ich glaube, dass es geopolitisch auch keine Alternative gab.
Am 17. Januar soll es übrigens soweit sein. Da will Ursula von der Leyen das Abkommen in Paraguay unterzeichnen. Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Mathis Dierkes, Jan Dahlmann, Monika Ahrens, Mintu Tran, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.